Willkommen in der Lebenshilfe. Ich bin Anjuta Engert und ich freue mich, dass Sie zuhören. Älter werden und weiter wachsen. So der Titel eines Buches von Pater Fidelis Ruppert. Über 20 Jahre stand er der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach als Abt vor, war in der Lebensmitte selber betroffen und so betroffen von diesem Thema, dass er ein Buch geschrieben hat und damit wollen wir uns heute auch auseinandersetzen. Älter werden und weiter wachsen, das klingt ja erstmal widersprüchlich. Wie soll denn das gehen? Nach dem steilen Entwicklungsaufschwung in Kindheit und Jugend, tja, müssen wir spätestens in der Lebensmitte feststellen, dass der körperliche Verfall langsam, aber stetig um sich greift. Energie, Mobilität, auch Sinnesvermögen lassen einfach immer mehr nach. Der Lebensbogen fällt, nachdem er den Mittelpunkt überschritten hat. Es geht bergab. Aber gerade dort kann nun eine geistige Entwicklung einsetzen, die wie ein Pfeil diesen Lebensbogen an der oberen Spitze durchstößt und nach oben läuft, in eine neue Freiheit. Und hier geht es nicht um Erfolg und Leistung, sondern um einen inneren Weg. So steht es in dem Buch Älter werden und weiter wachsen. Und das war auch das Thema in einer ersten Sendung. Heute wollen wir fragen, was für so ein geistiges Wachstum wichtig ist. Leider oder vielleicht zum Glück können wir uns an der Vergangenheit nicht so einfach vorbeimogeln. Der Weg geht vielmehr durch die Vergangenheit in die Zukunft. Und das ist auch das Thema, was uns heute beschäftigen soll. Wie gelingt es mir also, meine ganz persönliche und einmalige Lebensgeschichte auch mit allem Belastenden, was darin ist, anzunehmen. Und nicht nur das, sogar diese meine Lebensgeschichte eben auch wertzuschätzen. Wie kann ich die Vergangenheit als mein ganz eigenes Lebensbuch anerkennen? Und vielleicht lohnt es sich doch, in diesem Lebensbuch auch lesen zu lernen, Schritte zu erkennen, die mich in die Zukunft getragen haben. Mein Lebensbuch muss mich nicht erdrücken. So manches Schwere und Unverdaute kann ich auch jetzt noch hervorholen. Ich kann es anschauen. Ich kann auch verzeihen oder loslassen, dankbar werden und mit erheblich leichterem Reisegepäck mich aufmachen ins höhere Alter und ja sogar endlos geistig weiter wachsen. Das ist kein Humbug, sondern das wünsche ich uns eigentlich allen. Vielleicht ein Stück Erkenntnis in der kommenden Stunde mit Pater Fidelis, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen darf, dass Sie heute wieder hier zu Gast sind bei Radio Horeb in der Lebenshilfe und zugeschaltet jetzt aus Münster-Schwarzach. Ich grüße Sie. Ja, vielleicht ein paar Worte noch zu Ihnen. Wie gesagt, über 20 Jahre standen Sie der Benediktinerabtei in Münster-Schwarzach als Abt vor. Mittlerweile haben Sie sich wieder als ganz normaler Mönch in die Reihen eingegliedert, mit auch all den Problemen, die das mit sich bringt. Aber Sie haben das auch gemeistert. Sie haben, wie gesagt, ein Buch geschrieben, Älter werden, weiter wachsen. Sie sind sehr aktiv in der Seelsorge, in der Begleitung von Menschen. Sie halten Exerzitien, haben Vorträge, Meditationskurse und eben auch dieses Buch praktisch als Kursangebot. Wie kann ich älter werden und weiter wachsen? Und ja, Sie sind ja auch jetzt mittlerweile selber schon 77 Jahre alt und können uns da auch einiges weitergeben an Ihren eigenen Lebenserfahrungen. Ja, dann fragen wir doch vielleicht erstmal, Sie sagen ja, Stichwort Dankbarkeit, das ist etwas Wichtiges. Jetzt ist es ja oft so, dass wir immer nur diesen einen schwarzen Fleck auf dem sonst makellosen weißen Papier sehen und das band uns, auf den konzentrieren wir uns oft auch mit aller Macht. Vielleicht ist das so auch ein bisschen mit der Vergangenheit. Das Negative bleibt ja ganz oft so unauslöschlich im Gedächtnis hängen. Das kehrt auch gerne immer wieder, wie so ein Fluch, könnte man manchmal meinen. Und dann bilden wir uns vielleicht auch noch ein, dass wir die schlechteren Startbedingungen gehabt haben und denken, ah ja, deshalb ist alles so geworden, wie es ist. Deshalb sind wir vielleicht nicht so erfolgreich im Beruf geworden oder wie eben auch die mit Bedacht ausgewählte Vergleichsperson. Genau deshalb haben wir vielleicht nicht so viele Kinder, haben wir nicht so ein großes Haus gebaut, haben nebenher eben nicht so und so viele Projekte noch gestemmt oder vielleicht keine so glückliche Ehe geführt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wie kann es eigentlich da noch gelingen, aus so einer eingefleischten Negativspirale wieder herauszukommen und sich sogar eine Haltung der Dankbarkeit anzueignen, Pater Fidelis, ist das
Ja,
denn möglich?
ja. Ja, grüß Gott noch, Frau Engert. Schön, dass wir uns wieder hören und sehen. Ja, ich denke, was Sie haben das schon etwas skizziert durch die Vergangenheit in die Zukunft. Das Problem ist eben, dass wir viel Vergangenheit auf dem Rücken haben. Und die Frage ist, wie schwer ist die Vergangenheit oder wie leicht, wie beschwingt sie uns oder wie beschwert sie uns und hindert uns? Und für viele Menschen, Sie haben es schon angedeutet, ist die Vergangenheit oft sehr schwierig. Man denkt vor allem an das Negative, was schwer war, was man nicht erreicht hat, was man falsch gemacht hat. Man leidet darunter. Und das Schlimme ist, dass man im Alter immer mehr Zeit auch hat, darunter zu leiden. In früheren Jahren hatte man viel Arbeit, man musste weitermachen. Jetzt ist man oft allein und kann auch so in den negativen Dingen etwas so herumrühren und sich immer mehr da hinein steigern. Und das kann dann dazu führen, dass man eine sehr negative Lebenseinstellung hat, was man ja manchmal auch erlebt, dass alte Menschen, die früher recht positiv waren, so missmutig werden und negativ, einfach weil sie mit dem Negativen nicht zurande kommen. Und da ist nun die Frage, was kann ich machen, damit das Negative mich nicht in seinen Fängen behält? Und da denke ich, ein erster Schritt ist, dass wir uns überlegen, was war denn in meinem Leben auch gut? Es war ja nicht alles schlecht. Was war denn gut? Wofür kann ich denn in meinem Leben dankbar sein? Und wenn wir diese Frage einmal stellen, fällt uns bestimmt eine Menge ein, was schön war, was wir erreicht haben, was wir tun durften, was uns geschenkt wurde, liebe Menschen, die zu uns gestanden sind. Und das einfach auch mal bedanken und vielleicht mal einfach zusammenstellen. Ich habe für mich mal diese Liste gemacht und habe gesagt, welche Menschen waren in meinem Leben wichtig? Und dann war ich völlig überrascht, was das für eine endlose Litanei geworden ist. Und plötzlich war ich dankbar. Manchmal hat man den Eindruck, man steht oft auch allein und man wird oft nicht verstanden. Und wenn ich so eine Liste mache, merke ich, wie viele Menschen zu mir gestanden sind, von wie vielen ich was gelernt habe, wie viele mir Mut gemacht haben. Und diese Dankbarkeit gibt zunächst mal Schubkraft, innere Schubkraft, dass ich mein Leben, auch meine Vergangenheit, mit einem positiveren Blick anschauen kann. Und noch ein wichtiger Punkt, der mir, wenn wir so zurückschauen, und wir machen das bei unseren Kursen immer wieder, dass wir zurückschauen und uns zum Beispiel fragen, was hat mir denn im Leben geholfen in schwierigen Situationen, dann entdecken die Leute plötzlich, wie viel Kraft sie hatten in schwierigen Situationen. Und dass hinterher jemand sagt, das war eine ganz fürchterliche Situation, über Jahre hin vielleicht, aber wenn ich zurückdenke, muss ich sagen, damals bin ich innerlich gewachsen. Da hat sich mein Gottvertrauen vertieft. Und die Leute sagen dann, ich möchte das nicht mehr erleben, aber ich bin heute dankbar für das, was ich dadurch gelernt habe. Und das finde ich großartig, dass man selbst bei negativen Dingen, die sehr schwierig waren, auf einmal sagen kann, da war auch viel Positives drin. Und unterm Strich muss ich sagen, ich darf dafür dankbar sein. Das war da ist eine Lebenskraft gewachsen, die mir heute noch hilft, eben gerade für die Zukunft. Und je mehr ich merke, dass ich in der Vergangenheit in schwierigen Situationen eine innere Kraft gefunden habe, durch den Glauben, durch mein Engagement, durch meine Freunde, desto mehr merke ich, dass ich Ressourcen habe, auch für die Zukunft. Das gibt mir Selbstvertrauen und Gottvertrauen, die nächsten Schritte zu gehen, auch wenn es wieder schwierig wird. Aber dazu ist eben notwendig, dass ich erstmal die positive Brille aufsetze und mir sage, was war denn auch gut, wofür darf ich dankbar sein und wie kann ich selbst für schwierige Situationen dankbar werden, weil sie mich ein Stück weitergebracht haben, mich haben weiterwachsen lassen.
Das ist ja schon mal, das sind ja schon viele Punkte, die Sie da so auch ansprechen. Ja, wir
Ja.
haben, wie gesagt, die Vergangenheit, wir haben sie einfach auf dem Buckel. Da können wir machen, was wir wollen.
Ja.
Und Sie sagen ja, Sie stellen immer wieder fest, in Kursen, da leiden natürlich viele Menschen darunter. Und viele Menschen haben im Alter, wie Sie sagen, mehr Zeit. Das heißt, sie können sich dann plötzlich vielleicht auch mehr hineinsteigern in das, was da schlecht war. Denn das ist ja verwunderlich, wenn Sie auch feststellen, dass Menschen mit einer durchaus positiven Lebenseinstellung im Alter plötzlich so missmutig oder so nörgelig oder so
Ja,
negativ
ja, ja.
werden. Und genau, da bringen Sie also das Stichwort Dankbarkeit, um einfach dagegen zu steuern oder zu schauen, was war in meinem Leben eigentlich alles? Und also ein erster Punkt ist, sagen Sie mal, eine Liste zu erstellen. Also Sie haben eine Liste mit Personen erstellt, die in Ihrem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber man kann ja wirklich mal zurückblicken und gucken, was war denn da alles? Man vergisst das ja oft. Man
Ja,
bleibt ja
ja,
manchmal so an
ja,
einem
ja,
Stolperstein hängen, oder?
ja, ja.
Und der wird dann massiv groß, sodass man das andere gar nicht mehr sieht. Mir ist das selber neulich so gegangen. Ich habe plötzlich irgendwie die Abiturzeitschrift rausgeholt. Das liegt ja nun auch schon länger zurück. Aber das war ganz interessant. Ich bin nämlich auch hängen geblieben bei der Vorbereitung einer Sendung. Und dann hat mir das plötzlich Auftrieb gegeben. Da habe ich gedacht, naja, Mensch, siehst du, das war eine richtig gute Charakterisierung und da warst du ja auch schon so oder gewisse Dinge sind aber auch ganz positiv rausgestellt worden. Und da habe ich plötzlich auch gedacht, gut, da war ja gar nicht alles nur so jetzt irgendwie schlecht oder ja, man hat vielleicht so ein negatives Erlebnis, was man am Ende noch vielleicht mitgenommen hat. Das
Ja.
wird dann plötzlich groß, nein, aber auch ganz viel Gutes. Und
Ja,
das ist schon mal eine
ja.
gute Idee, ist auch hier für heute in
Ja.
der Lebenshilfe Sie weiterzugeben, also eine Liste mal zu erstellen, wirklich mal zu gucken, das aufzuschreiben. Weil Sie
Was
sagen ja auch,
war alles gut? Was war
ja.
alles schön? Das ist, wird eine endlose Liste werden, vermutlich. Ja.
Ja, aber
Ja.
das macht man sich wahrscheinlich beim ersten Denken gar nicht so vor, weil
Ja.
man wahrscheinlich so dieses Negative sich ausbreitet und den
Ja.
Blick verstellt.
Ja.
Aber also das wäre auch so ein Ritual. Und Sie sagen, die
Ja.
Dankbarkeit, die ich dann feststelle, das gibt mir so eine innere Schubkraft. Und dass es weitergeht in meinem Leben. Und natürlich gab es immer schwierige Situationen. Und Sie sagen, Sie haben damit Erstaunen immer festgestellt, dass Menschen auch, die zu Ihren Kursen kommen und dieses Negative dann darüber berichten, das erzählen, das löst sich vielleicht auch plötzlich,
Ja, bei den
das.
Kursen ist dann, wenn man dann, wir machen so Kleingruppen, wo jeder dann erzählt, was hat mir denn geholfen schon im Leben, wenn es schwierig war. Das sind also lebhafteste Gespräche plötzlich, das hört gar nicht mehr auf und die Leute sind hinterher richtig begeistert, obwohl sie über ihre Probleme geredet haben. Ja, weil sie erzählen können, was da geholfen hat, Gebet, Gottvertrauen und eigenes Durchhaltevermögen und gute Freunde, die da waren und so weiter. Das heißt, durch das Sprechen und das Zuhören bei den anderen wird das auch die eigene Fantasie natürlich mobilisiert. Dann fällt einem noch etwas ein und am Schluss ist es einfach begeisternd zu sprechen und zu sehen, wie viel Kraft im Leben gewesen ist.
Das
Ja.
heißt, man bekommt dann auch da
Ja.
einen Abstand zu dieser
Ja.
Krise, was da war. Bei jedem gibt es ja solche wirklich
Ja.
negativen Einbrüche oder Erlebnisse, wo man sagt, oh nee, das will ich kein zweites Mal erleben. Aber ich kann
Ja.
entdecken, das hat mir, ich lebe ja noch, ja, ich zitiere diesen Satz,
Ja.
Sie schreiben das so nett in Ihrem Buch, ich lebe ja immer noch. Das ist
Ja.
diese Feststellung, also es hat mir ja doch was geholfen, ich habe das
Ja.
ja doch irgendwie geschafft. So, und dann
Ja.
zu gucken, was hat mir denn da geschafft, welche Schritte waren das? Und da kommen nun diese Ressourcen zum Vorschein, die ich vielleicht unbewusst einsetze, nutze. Aber so kann ich dann eigentlich meine Zukunft auch angstfreier darauf blicken und angehen oder die
Ja,
nächsten Schritte
ja,
tun.
ja, ja.
Ja, nun sind ja in dieser Vergangenheit, da gibt es auch immer dieses eigene Versagen. Es gibt die Fehler, es gibt die Schuld. Manchmal verpacken wir das ganz gut, haben das eigentlich nicht richtig bewältigt und stecken das in den untersten Winkel in unserem Herzen vielleicht, aber merken doch, dass wir das mit uns herumschleppen, uns das unbewusst und unterbewusst belastet.
Ja.
Und obwohl wir als Christen das Angebot auch der Befreiung von Schuld
Ja.
doch eigentlich immer haben, dass diese
Ja.
liebende
Ja.
Aufnahme auch dieses
Ja.
verlorenen Sohnes, also wenn
Ja.
ich an diese Geschichte denke, oder der Tochter
Ja.
durch den Vater und die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen im Sakrament auch der Versöhnung, das können wir
Ja.
eigentlich, haben wir das Angebot immer vor uns liegen, wir können
Ja.
das immer annehmen.
Ja.
Aber Herr Pater Fidelis, was macht uns das so schwer, dass wir vielleicht doch oft den Schritt nicht wagen, in die
Ja.
Versöhnung oder auch das Sakrament der Versöhnung
Ja.
anzunehmen? Woran liegt das?
Also einmal stelle ich fest, dass immer wieder Leute, ältere Menschen bei den Kursen und auch sonst im Gespräch zu mir sagen, ich glaube, ich sollte mal wieder beichten. Ich habe das seit Jahrzehnten nicht mehr getan. Und je länger ich über mich nachdenke, desto mehr merke ich, ich müsste noch einiges bereinigen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das geht. Können Sie mir helfen? Ja. Das ist manchmal ganz lustig, ja. Und dass jemand nach so langer Zeit plötzlich dieses Bedürfnis hat. Und ich glaube, ein Problem ist, dass wir sagen, ich bin doch ein guter Mensch, ja. Ich habe doch niemanden totgeschlagen und habe nicht die Ehe gebrochen oder so etwas, ja. Das sind lauter Kleinigkeiten. Aber wenn man zurückschaut, merkt man doch, dass doch so manche Dinge ziemlich krumm waren, ja. Manche Einstellungen, manches, was man getan hat. Und ich habe kürzlich mal zu jemandem dann im Gespräch gesagt, der auch solche Probleme hatte mit der Vergangenheit und wo schwierige Dinge hochkamen, habe ich gesagt, ich möchte Ihnen eines sagen, Gott liebt Sie schon vor der Beichte, nicht erst nach der Beichte. Dann schaute mich die Frau ganz überrascht an und sagt, Sie haben recht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das hilft mir jetzt. Da habe ich gesagt, sehen Sie, und das ist ganz wichtig. In der Bibel heißt es immer, Gott liebt den Sünder. Hm. Nicht nach der Beichte, das steht nicht drin. Sondern Gott liebt uns immer, wie eine Mutter auch ihr Kind liebt, auch wenn es dann dumme Sachen macht. Ja. Hm. Das heißt, die Liebe ist größer als die Schuld, die ich tun kann. Und wenn ich mir dann sage, wenn ich Schuld zugebe vor Gott, entwertet mich das nicht. Im Gegenteil, es hilft meiner Beziehung zu Gott. Denn die Liebesbeziehung zu Gott ist ja gestört durch durch negative Dinge, die ich gemacht habe, durch Lieblosigkeiten. Und wenn ich merke, ich bin auf jeden Fall geliebt, es wird mir nicht die Liebe aufgekündigt von Gott, dann kann ich es auch zugeben. Und da hat ja unser Papst etwas ganz Tolles gesagt in seinem ersten Interview, als er gefragt wurde, was sagen Sie über sich selbst? Dann sagte er, ich bin ein Sünder, den Gott angeschaut hat. Ich habe schon öfters erlebt, dass das zitiert wird, aber nur der erste Teil, dass er gesagt habe, ich bin ein Sünder. Er hat gesagt, ich bin ein Sünder, den Gott angeschaut hat. Und er verweist dann auf den Levi Matthäus, den Zöllner, ja, einen Schlawiner, ja, der die Leute betrogen hat und ausgebeutet hat. Und Jesus kommt, schaut auf ihn, deutet auf ihn und sagt, du, geh mit mir, ich mag dich, ja. Und das hat er gesagt, bevor der seine Schuld zugegeben hat. Mhm. Und das, und der Papst sagt, das sei für ihn, das hat er jetzt wieder in Südamerika gesagt, in einer Predigt, in einer Ansprache im Gefängnis. Er war in einem Gefängnis und hat diesen Gedanken wiederholt und hat gesagt, hier steht einer, der die Erfahrung gemacht hat, dass Gott ihn liebt und ihm alles verzeiht.
Das macht ihn natürlich dann auch ganz, bringt ihn ganz nahe zu
im
uns.
Im Gefängnis, das zu sagen, ja. Mhm. Dass wir wissen, dass wir von Gott immer geliebt sind. Und darum können wir im Rahmen dieser Liebe auch sagen, Vater, ich habe gesündigt, ich habe aber auch Dummheiten gemacht. Und dann wird das verziehen und die Liebe geht weiter, die nicht unterbrochen war. Mhm. Höchstens von meiner Seite. Und das liegt dann an mir, ob ich den Liebesfaden wieder aufnehme. Und wenn Menschen das mal so verstehen, dann merken sie, wie die Beichte eine Befreiung ist. Das habe ich immer wieder erlebt, dass Leute sagen, es geht mir richtig gut. Es geht mir. Jemand, der nach langer Zeit wieder mal kam, sagte, sieh, die Beichte letztes Jahr, das war ein echter Durchbruch für mich. Da ist vieles abgeladen worden. Ich fühle mich freier, meine Gottesbeziehung ist freier geworden. Also wir verlieren nichts, wenn wir das zugeben, sondern wir gewinnen eine neue Dynamik der Liebe, wie der Papst das immer wieder sagt.
Das hört sich natürlich toll an. Wir gewinnen eine neue Dynamik der Liebe. Das heißt, wir müssen das nicht immer so auffassen, als würden wir hier den Gang zum Schafott antreten.
Ja, ja.
Ja, wir sind vorher schon geliebt. Ja. Und das finde ich schön, wenn Sie das so sagen, die Schuld zuzugeben, das entwertet uns nicht vor Gott. Ja. Ja? Also wir müssen deshalb jetzt nicht meinen, wir sind in Sack und Asche und nichts ist mehr gut an uns. Nein, es ist irgendwie auch ein Stück Normalität, es gehört zu uns, aber die Beichte, wie jemand das beschrieben hat, der lange nicht mehr gebeichtet hatte, das wirkte wie ein Durchbruch für sein Leben, wie eine Befreiung.
Ja.
Das kann man ja auch oft sehen. Man müsste vielleicht mal ein Foto machen vorher, der Gesichtsausdruck
Ja,
vorher, wenn ich ins
vorher und nachher.
Beichtgespräch und nachher, wenn die
Ja,
Tür
ja,
sich öffnet oder
ja,
so und man
ja.
herauskommt, dann sieht man ja oft auch, also in der
Ja.
Familie, also nimmt man das dann vielleicht wahr, wenn man so einen Termin zusammen wahrnimmt und dann kommt plötzlich da ein erleichtertes,
Ja.
strahlendes Gesicht dabei heraus.
Ja.
Ja,
Ja. Aber das erlebt man ja auch unter Menschen, wenn eine Beziehung, wenn es geknirscht hat, man versöhnt sich, findet einen neuen Weg, was das für eine Befreiung ist, ja. Ist ja ähnlich, ja, befreiend, ja.
ja, und das ist eine Befreiung ganz anderer Art, wie wir
Ja.
sie sonst ja eigentlich durch nichts anderes erfahren können.
Ja,
Also
ja.
durch keine andere Glücksgefühl, glaube ich. Das ist
Ja.
eine ganz innere, eine tiefe Befreiung.
Und ich muss mir nicht mehr Vorwürfe machen, ja. Ich kann sagen, gut, das war schlimm, aber das ist jetzt vorbei. Ich darf in einer neuen Freiheit leben, ja.
Und einen neuen Anfang machen.
Ja.
Ja, und im christlichen Glauben, da ist das ja sogar so stark in dem großen Lobpreis auf das Licht in der Osternacht, in dem
Ja.
sogenannten Exultet, da ist ja sogar von der glückseligen
Das
Schuld die Rede.
ja.
Und das zitieren Sie auch in Ihrem Buch.
Ja.
Das klingt ja nun wirklich völlig paradox. Erklären Sie
Ja.
doch mal, wie ist das gemeint, ja, dass hier die Schuld noch gepriesen wird?
Ja, gut, in der Osternacht heißt es eben, weil wir so schuldig waren, ist Gott uns dann so nahe gekommen. Er hat es für nötig gefunden, diese Schuld auf sich zu nehmen, zu beseitigen, indem er uns immer näher kommt, ganz Mensch wird, bis hinein in den Tod. Und das könnte sein, dass wir ihn jetzt haben, ja, so. Dass er uns hat und dass wir ihn haben, das ist ein Riesengeschenk. Und das ist die Folge der Sünde. Ja. Das ist keine Ermutigung zu sündigen, ja. Sondern nur sagen, deine Sünde hat Gott in Bewegung gesetzt, ja, dass er seinen Sohn sandte, dass er uns immer näher kommen wollte, immer ähnlicher werden wollte und diese intime Nähe gesucht hat, um uns zu befreien aus der Schuld. Also ich finde das einfach großartig, ja. Und je mehr hieß es mal, die Sünde groß wurde, desto mehr war das Erbarmen Gottes und die Sehnsucht, das zu ändern. Wie wenn man sieht, dass jemand krank ist und immer kränker wird, dann hat man immer mehr das Bedürfnis, ihm zu helfen. Was kann man denn noch machen, ja? Das heißt, und man umsorgt auch jemand, je kränker er wird. So ähnlich stelle ich mir das vor, ja. Und da, so dass jemand, es gibt ja oft dann Kranke, die sagen, ich fühle mich so gut behandelt. Ich erlebe so viel Zuwendung. Es geht mir zwar schlecht, ich habe Schmerzen, aber da ist jemand ganz nahe. So in diese Richtung sehe ich das, dass die Sünde uns auch klar gemacht hat, wie nah uns Gott eigentlich sein will und dass es eigentlich um Liebe geht.
Und dass in uns da ein großes Verlangen klafft. Also je tiefer
Ja.
wir uns da in Schuld verstrickt haben, umso,
Ja.
ja, vielleicht umso größer wird dann auch diese Sehnsucht nach
Nach
dem eigentlich.
Freiheit, nach Freiheit, nach Licht, nach Erleichterung, ja.
Wie, Pater Fidelis, wie ist das? Machen Sie die Erfahrung auch in den Exerzitienkursen oder auch in diesem Kurs Älter werden, weiter wachsen oder überhaupt in der seelsorgerlichen Begleitung, dass es auch gerade aber viele Christen gibt, die so eine Art falsche Schuldgefühle haben, die sie so nicht loswerden?
Das auch, ja.
Das heißt, da fehlt es so an gesundem Selbstvertrauen oder wie kann man das wieder so ein bisschen hinbiegen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Da muss man einfach mal schauen, warum hat jemand wirklich Schuldgefühle? Zum Beispiel gibt es Leute, die Schuldgefühle haben, weil ihre Kinder nicht mehr in die Kirche gehen. Was habe ich denn falsch gemacht? Ja? Und so. Oder ähnliche Dinge. Da kann man nur sagen, dass vielleicht haben sie was falsch gemacht, aber das liegt nicht nur an ihnen. Wie die Kinder werden, liegt nicht nur an der Mutter und am Vater, ja? Sondern da sind heute so viele Miterzieher, ja. Und Einflüsse, das ist nur, das können Sie nicht einfach auf Ihren Schuldschein schreiben, ja. Und so, dass man einfach mal jemand das klar macht. Ich habe dann schon erlebt, dass Leute sagen, ach ja, das hilft mir jetzt auch, ja. Ja, aber muss ich denn nicht dauernd meinen Kindern das sagen? Sag ich, Sie sind jetzt zwischen 45 Ihre Kinder, ja. Sie brauchen die nicht dauernd wieder auffordern, in die Kirche zu gehen. Also es gibt auch eine Grenze von Verantwortung für die Kinder zum Beispiel. Zumindest, oder es ändert sich die Verantwortung. Ich kann für die Kinder beten, aber ich kann nicht 40-jährige Kinder ständig ermahnen, was sie tun sollen. Ja. Irgendwann müssen sie es selber tun. Und dann ist meine Aufgabe vielleicht das gute Beispiel geben und beten. Und dann sagen Leute oft, ja, das tue ich auch, das tue ich gern. Aber das hilft mir jetzt, dass ich diese Schuldgefühle bleiben lassen kann. Also, wie ich jetzt schuldig wäre, weil jetzt meine Kinder nicht in die Kirche gehen, zum Beispiel. Das ist so ein falsches Schuldgefühl, denke
Ja.
ich.
Ja, zumal wenn die Kinder einfach dann wirklich schon ganz in die Selbstverantwortung eigentlich entlassen sind und ihr eigenes Leben meistern müssen. Natürlich bleibt diese Beziehung Eltern-Kind ja irgendwie immer
Das
erhalten.
bleibt, die Liebe bleibt ja und eine gewisse Verantwortung, aber sie verändert sich. Ja. Es ist eine andere, eine reifere Verantwortung und ich kann noch über Gebet und dass ich den Kontakt mit meinen Kindern halte, obwohl sie anders sich entwickelt haben, dass sie merken, ich mag sie weiterhin. Die wissen ja, was ich denke, ja. Aber ich
Meistens sehr
mag sie
genau.
trotzdem und das ist Zeugnis genug, dass ich Kinder liebe, obwohl sie andere Wege gehen. Das werden die Kinder spüren und nicht vergessen. Und das ist vielleicht der Grund, dass sie später mal wieder auf neue Gedanken kommen oder auf ihre alten Wege zurückgehen. Weil sie wissen, wie groß das Herz der Mutter oder des Vaters gewesen ist, aufgrund ihres Glaubens.
Also so wie. Da sind wir wieder bei der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der lässt ihm ja auch erstmal alle Freiheit und ihn in der Freiheit ziehen, in die eigene
Und
Verantwortung.
irgendwann kommt ihm das, sagt, mir ging es doch schon mal besser, ja. Es gibt doch noch was anderes. Und dann hieß es, er ging in sich.
Das heißt, aus der Perspektive der Eltern, die sich vielleicht da falsche Schuldgefühle machen, hat das auch was mit Loslassen zu tun.
Ja, auch mit Loslassen einer zu engen Verantwortung, ja. Oder zu kleinlichen Verantwortung, ja. Und das einfach mal sagen, ich lasse den Kindern ihre Freiheit, die sind jetzt erwachsen, ja. Und ich lasse sie los, ja. Und damit hängt vielleicht das andere noch zusammen, was mir wichtig erscheint. Also nicht nur, dass ich jetzt Fehler gemacht habe, sondern dass ich auch anderen was verzeihen müsste, dass auch andere an mir schuldig geworden sind. Jetzt nicht die Kinder unbedingt, aber vielleicht meine Eltern oder andere Menschen. Also viele Leute leiden ja darunter, dass sie nicht verzeihen können.
Das ist sicherlich
Das
nochmal ein ganz großes
ist ein
Thema, ein
Riesenthema,
Riesenthema. Das wollen wir auch nochmal gleich ganz oder genauer unter die Lupe nehmen, hier in der Lebenshilfe mit dem Thema älter werden, weiter wachsen, durch die Vergangenheit in die Zukunft. Ich spreche mit Pater Fidelis Ruppert von der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Dort war er über 20 Jahre lang Abt. Mittlerweile ist er tätig in der Seelsorge noch als Buchautor, gibt Kurse, Exerzitien, leitet Meditationskurse, begleitet Menschen. Und ich möchte an dieser Stelle auch Sie einladen, die Sie zuhören und Ihnen die Frage vielleicht auch stellen oder vielleicht haben Sie noch etwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt oder vielleicht möchten Sie das ein oder andere noch genauer wissen, noch mehr wissen. Vielleicht haben Sie aber auch andere Erfahrungen gemacht. Wie ist es Ihnen ergangen beim Älterwerden? Wie ist es Ihnen ergangen in der Lebensmitte? Was haben Sie für Erkenntnisse gemacht? Wie haben Sie Schritte weiterentwickelt? Und wie ist es Ihnen vielleicht auch gelungen, positiv mit der Vergangenheit umzugehen, diese zu bewältigen? Ja, oder vielleicht gibt es natürlich auch genau die Frage, da ist diese Vergangenheit immer noch so lebendig in mir und mir gelingt es nicht, diese Hürde zu überwinden. Sie sind herzlich eingeladen, hier anzurufen mit Ihren Fragen, mit Ihren ja, vielleicht auch Erfahrungen oder mit Ihren Schwierigkeiten, das einfach hier auch an den Mann zu bringen, sozusagen. Sie erreichen uns jetzt unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 089-517-008-008. Nach der Musik hören wir uns hier wieder in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert im Gespräch mit Pater Fidelis Ruppert von der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Dort war er über 20 Jahre lang Abt, hat ein Buch geschrieben und mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute: älter werden und weiter wachsen. Wie gelingt es uns vor allem auch durch die Vergangenheit in die Zukunft zu kommen. Und da haben jetzt auch schon zwei Hörer angerufen. Ich bin jetzt verbunden in Wuppertal mit Herrn Meier. Ich grüße Sie. Hallo, Herr
Oh
Meier, hören Sie
Gott.
uns?
Ja,
Ja.
Wie lange meinen Sie? Auch schon ein paar Jahre.
Bitte?
Ich höre Sie schon ein paar Jahre lang.
Ja, schön, gut. Sie sind auf Sendung. Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ja, Herr Pater, ich habe ein persönliches Problem. Und zwar weiß ich genau vom Katechismus und von den Geboten her, dass man keusch leben soll, beziehungsweise bestimmte Sachen unterlassen soll. Und jedes Mal, wenn ich beichten war, dann kurz drauf kann ich dann wieder nicht lassen, die sexuelle Tätigkeit und das bohrt in mir so mit der Schuld, dass ich da schon sehr lange nicht mehr die Kommunion empfangen habe, beziehungsweise zur Beichte gegangen bin. Jetzt weiß ich nicht, wie schwer ist die Schuld jetzt, wenn man den Sex nicht lassen kann, die Masturbation etc.
Ja, gehen wir die Frage erstmal weiter.
Ja. Ja, das ist sicher ein sehr schwieriges Problem, weil Sie ja schon sehr lange auch darunter leiden, ja. Und Sie haben es gefragt nach der Schwere der Schuld, ja. Die Schwere der Schuld bemisst sich nicht nur vom Objekt her, von dem, was man tut, sondern auch von der Freiheit, die man hat. Und ich habe den Eindruck, dass Sie da gar nicht die Freiheit haben, sondern dass es eine Gewohnheit ist oder ein Mechanismus, der sich irgendwie allmählich entwickelt hat, dem Sie nicht mehr herauskommen. Ja? So beschreiben Sie es ja. Das heißt, Ihre Freiheit ist an dem Punkt sehr stark eingeschränkt. Ja, sondern das, man sagt, es geht mit einem durch, ja, so, ja, oder das hat mich, sagt man ja manchmal, ja, nicht das tue ich, sondern das hat mich. Und dann würde ich auf jeden Fall nicht jedes Mal von einer großen Schuld sprechen. Das macht sie nur mutlos, ja, sondern eher sagen, ich habe hier eine Schwäche, die mich immer wieder hat, die ich aber immer wieder vor Gott hintrage. Und was ich vorhin gesagt habe, dass ich trotzdem von Gott geliebt bin und er merkt, wie ich kämpfe, aber einfach zu schwach bin. Und da würde ich Sie einfach ermutigen, weiterhin immer in gewissen Abständen zu beichten, aber auch zu kommunizieren. Es hat keinen Sinn zu sagen, es ist jedes Mal eine schwere Sünde, das ist sicher übertrieben, ja. Denn dann müssten Sie es jedes Mal ganz frei wollen, das will ich jetzt tun. Und das wollen Sie ja gerade nicht, Sie leiden ja darunter. Also kann es keine schwere Sünde sein in diesem Sinn. Kann Ihnen das etwas helfen? Ja.
Ja, Herr Mayer,
haben Sie Mut, Sie sind beide geliebt. Ja.
Schön, dass Sie auch den Mut hatten, hier anzurufen, das ganz offen anzusprechen. Das finde ich auch sehr mutig. Und,
sehr gut, sehr gut. Im Alter ist man manchmal sogar mutig. Ja.
Vielen Dank.
Ihnen Gottes Segen und alles Gute, Herr Mayer. Auf Wiederhören.
Gleichfalls auch.
Dankeschön. Aus München hat sich Maria gemeldet. Sie sind auf Sendung. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich habe bei meinen Streitgesprächen mit meinen Freundinnen, ich bin katholisch, praktizierende Katholikin und die Freundinnen, einige Freundinnen nicht, da werde ich immer gefragt, wieso bist du so sicher, dass Christus für uns Menschen, für uns all unsere Sünden gestorben ist? Da hätte ich gern gewusst, wo das jetzt geschrieben steht, dass ich das meinen Freundinnen sagen kann. Und das Zweite wäre dann noch eine Frage zur Beichte, dass sie mir immer gesagt wird, Gott weiß doch alles, er kennt deine Sünden, deine Verstöße gegen das Gebot der Liebe. Du bereust es ja, weshalb musst du da noch in den Beichtstuhl gehen?
Ja.
Bitte.
Dankeschön.
Ja, also das Erste, ich denke, das steht in der Bibel an endlos vielen Stellen, ja.
Ja, wenn Sie mir vielleicht bloß zwei oder drei wichtige Stellen sagen.
Im Römerbrief zum Beispiel, Paulus spricht ständig davon, dass Gott uns gerecht macht, ja.
Ja.
Dass wir zwar gesündigt haben, aber dass Gott uns gerecht macht. Das heißt, er bringt uns in Ordnung. Das ist der ganze Römerbrief, spricht davon, ja. Da finden Sie es auf jeden Fall. Aber auch im Korintherbrief finden Sie es auch sehr deutlich beim heiligen Paulus.
Und dass er für uns sich hat kreuzigen lassen, um uns aus den Fängen des Teufels zu befreien. Wo steht das bitte?
Schauen Sie mal im Römerbrief.
Ja, ja. Wollen Sie zu genau ja, Wort?
Ich kann das jetzt auswendig nicht sagen. Das ist mir so schnell, weiß ich das nicht, die einzelnen Stellen. Ja.
Genau, aber es geht auch um den Sinn, der dahinter steht. Ja, lesen Sie es vielleicht einfach mal.
Sind wir erlöst oder nicht? Ja. Liebt uns Gott? Hat er Christus gesandt, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns den Weg der Liebe zum Vater zu führen? Das ist einfach das Thema, ja.
Oder auch Epheserbrief, ja. Wenn Sie da einfach mal lesen und sich daran machen, da werden Sie bestimmt viele, viele Belege auch für Ihre Freundinnen finden. Das ist dann die Frage, ob die das dann auch annehmen wollen. Ja,
aber die werden es dann wohl auch nicht glauben, so ohne weiteres. Ich glaube, wenn Sie das glauben und wenn Ihnen Ihre Beziehung zu Jesus wichtig ist und wenn Sie davon leben und in die Kirche gehen, dann geht es nicht darum, ob es andere auch glauben. Sie müssen überzeugt sein und es ist wichtig, gerade auch im Alter, den eigenen Weg zu gehen und das, was sich in meinem Leben auch schon bewährt hat an Glaube, das einfach weiter zu pflegen und nicht zu warten, bis andere das beklatschen. Ja. Viele verstehen das einfach nicht heute.
Ja, dann war doch der zweite.
Wo steht es jetzt genau, dass es sich wegen unserer Sünden ans Kreuz hat schlagen lassen?
Das haben wir jetzt gerade schon gesagt.
Ja,
das finden Sie
Römerbrief und Epheserbrief,
auch, ja. An vielen Stellen finden Sie das wirklich.
Müssen einfach lesen, ja.
Gut, dann war der zweite Aspekt Ihrer Frage, dass Sie sagen, Mensch, Beichte, Gott weiß doch alles. Warum soll ich beichten gehen?
Ja, es geht darum, nicht nur, dass Gott weiß das natürlich, aber es ist gut, dass ich das auch weise und es auch formuliere. Und ich merke selber, wenn ich beichten gehe und das sage, das geht tiefer, als wenn ich sage, Gott weiß das ja und so. Amen. Ja. Ich sage das zu jemandem, der hört zu und der sagt normalerweise etwas Vernünftiges dazu. Und oft bin ich selber, ich bin ja jetzt schon alt genug, habe genug Erfahrung, aber ich gehe oft, wenn ich beichten war, gestärkt zurück, weil dann der Beichtvater einige Bemerkungen zu mir macht, der kennt mich auch gut, die genau meinen Punkt treffen. Das kann ich mir gar nicht selber sagen. Also die Beichte hat auch etwas zu tun, dass da jemand ist, der darauf direkt reagiert und mir dann hilft, das tiefer zu verstehen, die Versöhnung zuzusprechen, aber auch ein Stück Wegweisung zu geben, wie es weitergeht. Wir brauchen uns gegenseitig. Wie Sie vorhin gesagt haben, die anderen Menschen bringen uns manchmal durcheinander im Glauben. So brauchen wir auch jemanden, der uns immer wieder den Glauben zuspricht, der uns Verzeihung zuspricht. Wir sind abhängig davon auch. Wir können nicht nur allein glauben. Und so ist das genau ein positives Beispiel für mich, wo Sie das negative Beispiel von Ihren Freundinnen gebracht haben.
Ja, danke schön.
Kann das helfen? Ist das hilfreich, die Antwort?
Ja, meine Freundinnen sagen dann, du sprichst doch mit Gott. Und wenn ich bete, spreche ich ja mit Gott und bereue das. Dann ist doch da auch das Gespräch. Warum musst du dann noch? Und dann bekommst du ja auch Gedanken, wie du es besser machen kannst.
Ja, und ich sage dann, mir hilft es, dass ich das jemandem sage und der auch noch was dazu sagt. Ja. Das ist eine zusätzliche Hilfe. Natürlich kann vieles auch zwischen Gott und mir geregelt werden. Ist ja gut so. Das mache ich auch so. Aber ab und zu gehe ich beichten und bringe wichtige Dinge noch einmal vor, mit bei einem anderen Menschen, der dann auch noch direkter antwortet als Gott selber.
Ja,
das ist einfach eine Hilfe. Für uns Menschen letztendlich, dass wir mal einen Akt auch bekunden, ob wir jetzt heiraten, dann können wir das im stillen Kämmerlein tun, aber nein. Und ob wir danken, dann ist es eben auch gut, dass wir das ritualisieren, dass wir das aufschreiben und dass wir hier noch eine Person dazwischen geschaltet haben, damit, in der Beichte eben auch, damit wir da uns auch vielleicht ein Stückchen überwinden, das so offen kund zu tun.
Das spricht nicht dagegen, dass wir auch mit Gott sprechen direkt, das ist klar,
Ich hoffe, Sie kommen ein Stückchen weiter und lassen Sie sich da von Ihren Freundinnen nicht entmutigen, sondern bleiben Sie einfach auf.
Ich bin den östlichen Weg und ich bin die einzige Christin.
Das ist ja nicht immer einfach. Trotzdem, guten Mut wünsche ich Ihnen.
Guten Mut, weiterhin.
Auf Wiederhören.
Ja, gut, danke.
Ja, aus Feldkirchen, da sind wir weiterhin bei München, bin ich jetzt verbunden mit Frau Thurba. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Pater, grüß Gott, Frau Engel.
Ja, grüß Gott.
Ich danke für diese wunderbaren Sendungen von Ihnen. Ich bin 87 Jahre alt, auch nicht mehr gesund. eine schwere Diphtherie. Als Kind ist das Herz sehr geschädigt. Mhm. Ich habe in meinem Leben also 3 schwere Schicksalsschläge erlitten.
Ja.
Und bin viel allein, aber ich komme mir nie einsam vor.
Ah, schön.
Niemals.
Ja.
Ich habe Radio Horeb und ich habe zum Beispiel mein Hobby, dass ich gerne zeichne und male.
Mhm.
Und wenn sie sich aufdrängen, auch Gedichte. Und vielleicht darf ich meine Gedanken wieder in einem Gedicht vorlesen.
Ja, ja.
Alle werden alt und älter. Ich aber bin nicht älter, sondern alt. Und es wird alles kalt und kälter. Und meine Füße sind fast immer eisig kalt. Manch Wege waren früher nur ein Katzensprung. Die gleichen Wege sind mir jetzt zu lang. Ich bin ja nicht mehr jung. Kleine Hügel werden nun zum hohen Berg. Ich fühle mich als winzig kleiner Zwerg. Und doch bin ich ganz glücklich und auch heiter, denn jeder Schritt bringt mich auf meinem Weg zu einem wunderbaren Ziele weiter. Soweit war das Gedicht.
Wunderbar. Das ist ja wunderschön, wie Sie ins Alter hineingehen. Ja, wo Sie sagen, ich bin zufrieden, es geht mir schlecht und es geht mir trotzdem gut.
Ja.
Oder Radio Horeb, da kriege ich wieder Anregungen. Ja, ich bin nicht allein, da ist jemand, der sagt mir immer wieder was. Und ich habe meinen Gott und habe meinen Humor.
Ich habe viel mehr Humor als früher. Ich kann immer allem was Gutes finden auch.
Ah, schön, ja.
Immer alles hat 2 Seiten.
Also das geht ja auch im Alter, kann man noch einen Humor zulegen. Vielen Dank, Frau Thorba, auch für Ihr Gedicht. Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiederhören.
Dankeschön, ebenfalls.
Dankeschön. Ja, und wir machen einen Schwenk nach Fürth und da bin ich jetzt verbunden mit Frau Lena. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe folgendes Problem mit meinem Sohn. Ich habe einen wunderbaren Sohn, der auch sehr gläubig ist, also erst seit einigen Jahren wirklich sehr tiefgläubig ist. Aber der arbeitet jetzt, also wird bald 50 Jahre, also in ein paar Jahren.
Ja.
Und der arbeitet jetzt sein Leben auf, weil so manches ihm ist schiefgegangen und er ist eigentlich nicht beziehungsfähig, sagt er, weil er schon viele Beziehungen hatte und keine hat gehalten. Und jetzt ist er wieder an einer gescheitert. Und er sucht jetzt diese Schuld bei sich und quält sich jetzt seit 3-4 Wochen, aber so tief, dass er wirklich sich so martert, dass er weint und dass das und da leide ich natürlich auch mit drunter,
ja,
obwohl
ja
ich ihn losgelassen habe und mich auch da nicht einmischen will. Und er weiß natürlich, dass ich jederzeit für ihn da bin, möchte aber nicht in Anspruch nehmen. Mhm. Und er sagt, er kann das alleine schaffen. Jetzt haben Sie vorhin so einen schönen Satz gesagt, wir können nicht alleine glauben.
Ja.
Aber das kann ich ihm nicht vermitteln. Er meint, er kann das alleine schaffen. Was kann ich ihm sagen, dass er sich Hilfe sucht?
Ja, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass jeder Mensch hat Probleme. Die einen so, die anderen so. Und es ist ganz wichtig, über seine Probleme sprechen zu können und sich Hilfe zu holen. In vielen Fragen sind wir allein nicht in der Lage, klar zu sehen. Und gerade in so einem Problem, das offenbar sehr verzwickt ist, ja, so Beziehungsprobleme, da braucht man jemanden, der Erfahrung hat, in Ruhe mal zuhört, dass man mal merkt, woran liegt es denn eigentlich? Nur zu sagen, ich bin schuld, ich bin ein bisschen blöd oder irgend so etwas, das hilft ja gar nichts, sondern zu sagen, woran liegt es denn eigentlich und kann ich da etwas ändern? Wer hilft mir dabei?
Ja.
Also Schuldgefühle und sich beschuldigen, das ist ganz schwierig, weil es den Mut nimmt. Ja, dann weint man nur, wird depressiv. Ja. Sondern eher sagen, ich möchte wissen, woher das kommt, wer hilft mir? Das ist die richtige Frage.
Ja.
Wenn Sie ihm das noch beibringen könnten oder ihm sagen können.
Ja, das war jetzt sehr gut, wie Sie gesagt haben, alleine kommt er nicht klar.
Ja, und dass viele Menschen solche Fragen haben. In meinem Leben, ich würde nicht mehr hier sitzen, wenn ich nicht immer wieder Menschen gehabt hätte, mit denen ich in schwierigen Situationen sprechen konnte, die dann mich gekannt haben, die mir geholfen haben, die mir und so. Ich habe oft im Leben Menschen gebraucht, um klarer zu sehen. Das können Sie Ihrem Sohn sagen. Der frühere Abt von Münster-Schwarzach hat auch jemand gebraucht.
Ja.
Verstehen Sie, das ist ganz natürlich. Ja. Genau wie ich zum Arzt gehe, wenn ich Herzprobleme habe, hat es ja keinen Sinn zu sagen, was habe ich falsch gemacht, sondern ich muss erst mal wissen, was das ist, was da wehtut oder falsch reagiert.
Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ihm das sehr gut erklären könnten. Könnte er eigentlich zu Ihnen auch mal ins Kloster Schwarzach kommen?
Kann er auch, kann er auch. Wenn Sie wollen, können Sie ihm sagen, er kann mit mir Kontakt aufnehmen und dann können wir auch mal ein Gespräch führen, wenn er das möchte.
Das ist ganz großartig.
Ja.
Da bedanke ich mich sehr, sehr herzlich.
Vielen Dank Ihnen. Alles Gute, Frau Lina. Auf Wiederhören. Ja, und dann geht's in den Schwarzwald. Da gibt es noch einige Hörerinnen. Jetzt bin ich mit Frau Jung verbunden. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich wollte eigentlich nur sagen, die Frau, die vorher mit der Beichte da Frage hatte, vielleicht wollte sie auch den biblischen Auftrag von Jesus hören, der gesagt hat, wenn ihr denen ja die Sünde nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen und wenn ihr sie behalten werdet, denen sind sie behalten. Die psychologische Hilfe ist ja schon
hätte man auch
wichtig,
sagen können,
aber richtig biblisch begründet und dann oder auch der kirchliche Auftrag, was ja auf Erden binden werde, das wird auch im Himmel gebunden sein. So. Es hätte jetzt auch mit der Beichte nicht direkt vorher was zu tun, aber die Stelle weiß ich auch nicht.
Ja.
Aber das müsste Auferstehung, glaube ich, war das. Ne?
Ja, Matthäus, ja.
Okay. Vielleicht hat sie zugehört und das noch mitbekommen. Danke, dass Sie sich da auch nochmal Mühe gemacht haben.
Ja, stimmt, ja, haben Sie recht.
Dankeschön, alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, und dann hat sich eine Frau Koch gemeldet aus dem Seniorenheim in Legau. Ich begrüße Sie.
Ja, hier Frau Koch im Seniorenheim in Legau.
Ja.
Ich bin ganz glücklich, dass ich nach langer Zeit durchgekommen bin bei diesem Radio. Und ich wollte mich ganz herzlich für Ihren Vortrag bedanken. Und ich selber habe unendlich viel zu danken. Ich bin 88 Jahre und habe viele gesundheitliche Krisen gehabt, sogar zweimal Brustkrebsoperationen und am Anfang des Lebens Tetanie, wo ich nicht gewusst habe, ob ich jemals Beruf haben kann oder sonst wie. Habe aber einen wunderbaren Mann auch noch gefunden nach dem Studium und ich muss sagen, er ist mit 68 Jahren gestorben. Ich habe aber so unendlich viel zu danken, weil er nach 34 Jahren mir noch so wunderbar über die Grenzen der Ewigkeit hinweg verbunden ist, dass ich also nur danken kann. Und ich bin jetzt sehbehindert. Ich habe grünen und grauen Stab gehabt und bin jetzt am einen Auge blind, am anderen 30%, habe aber unendlich viel zu danken, weil ich sogar durch ein Rezept von einem Urologen fast das Weihnachtswunder erlebt habe, dass ich nun wenigstens Personen etwas verschwommen sehen kann.
Aha.
Dazu bin ich auch am einen Ohr bin ich taub, weil ich da schon aus Kindheit ein Rommelfellloch gehabt habe, aber kann mich gut unterhalten mit allen. Und ich bin so glücklich, weil ich auch gern hier in einem guten, christlich geführten Seniorenheim bin, seit einem Jahr, mit guten Pflegern und Pflegerinnen und wunderbaren Veranstaltungen, auch christlich geführten. Und ich kann oft in die Kapelle und ich fühle mich von Jesus so im Herzen direkt geliebt. Und ich rufe vielen Heiligen Geist an, dass er mir das Richtige gibt. Und ich habe viele nette Kontakte mit vielen und auch durch Besuche, die zu mir kommen und durch liebe Angehörige, die sich um mich kümmern, vor allen Dingen eine Nichte, die ist ganz wunderbar, eine Schwägerin. Also ich kriege so liebe Besuche auch.
Ja.
Ich wollte halt einfach sagen, ich habe mit meinen 88 Jahren unendlich viel zu danken. Und das wollte ich halt doch wirklich beibringen.
Ja,
das ist toll.
Aber vor allen Dingen noch, dass ich Radio Horeb habe. Also das bedeutet mir unendlich viel. Also ohne das will ich gar nicht mehr leben. Und gerade weil ich jetzt so sehbehindert bin, kann ich natürlich manche Veranstaltungen nicht mitmachen, aber ich bin glücklich, ich habe mein Radio Horeb und da kommen so wunderbare Vorträge, auch die Exerzitien von dem Pfarrer in Russland, jetzt freue ich mich auf die Exerzitien da in Leutkirch, also ich freue mich richtig immer.
Gut.
Toll.
Genau was Sie sagen, das wollte ich auch sagen, Sie haben so viele Probleme jetzt erwähnt, was Sie alles schlimme Sachen erlebt haben und noch immer noch haben. Und trotzdem glücklich sind.
Ja.
Das heißt, da ist was ganz anderes von innen her gewachsen.
Ja.
Ja. Genau das habe ich gemeint.
Und das war mir so ein Anliegen, ja, das anzubringen, aber ich habe das viermal habe ich das geläutet, nachher ist Beleg gekommen, aber ich rufe dann immer den Pater Pio an, ja, und meinen Mann, dass ich doch durchkomme, wenn ich was Positives sagen kann.
Ja, das war jetzt eine richtige Predigt, die Sie gehalten haben. Die war sehr wirksam und überzeugend. Ja.
Aber ja, das war mir jetzt wirklich eine Gnade, ja, dass ich durchkommen bin. Ja. Ich möchte mich doch auch bei Ihnen bedanken.
Gut,
schön. Schön, dass wir das so erfahren dürfen, auch aus dem Seniorenheim. Da hört man ja oft eben gar nicht so Positives.
Das ist ein Christliches Seniorenheim in Lega bei Memmingen. Ja. Gell? Das kann ich also wirklich nur empfehlen. Auch.
Gut. Schön, vielen Dank. Weiterhin Ihnen alles Gute.
Ja, danke.
Auf Wiederhören. Ja, das haben sich noch mehrere Leute gemeldet. Das ist ja schön, dass hier heute so ein Andrang ist bei diesem Thema. Ich möchte aber Ihnen noch kurz eine Zwischenfrage stellen, die mir einfach auch so unter den Nägeln brennt. Und das bezieht sich auch noch auf den Herrn Meier, der auch gesagt hat, ja, ich war dann mal beichten, aber ich falle dann sofort wieder in die gleichen Verhaltensmuster rein. Und das ist ja auch etwas, was vielleicht viele Menschen dann irgendwann abhält oder in die Verzweiflung treibt. Gerade Christen haben dann vielleicht einen super, super hohen Anspruch dann auch an sich selbst. Ist das ein Stück Normalität? Ich gehe jetzt beichten, dann kann ich natürlich nicht meinen, jetzt ist dann meine, dass ich keinen Fehler mehr tue. Oder ja, das ist bei dem einen so, bei dem anderen so. Aber immer wieder fallen wir natürlich in so ähnliche Verhaltensmuster herein.
Ja, ja. Ich denke, das ist natürlich, jeder hat irgendwelche Dinge, die er nicht los wird. Ja. Es gibt Dinge, an denen man ganz gut arbeiten kann. Da erlebt man auch Fortschritte. Man freut sich, dass man etwas überwunden hat oder zumindest im Großen und Ganzen. Und dann gibt es so in jedem Leben irgendwelche Dinge, die man einfach nicht los wird. Ja. Das hat man einfach. Ja. Das ist Aber zum Thema Beichte, ich glaube, es sind zwei Dinge wichtig. Also zwei Aspekte wichtig. Das eine ist, dass ich die Vergebung erhalte. Ja. Und das andere ist eben die Frage, wie kann ich denn an diesem Problem arbeiten, dass ich vielleicht besser damit umgehen kann in Zukunft. Ja. Das heißt also, das Begleitende. Und es ist ja so, das Beichtsakrament hat ja eine Krise. Ja. Viele gehen gar nicht mehr beichten, ja, weil es oft auch sehr schematisch gemacht wurde oder missbraucht wurde. Ja, man wurde dann manchmal beschimpft, ja, weil man gesündigt hat oder ausgefragt und solche Dinge. Ja. Dass viele Leute dann nicht mehr beichten gehen wollten. Man geht dann lieber, sagt man, zum Psychologen. Ja. So. Wenn ich die Vergangenheit anschaue, die Tradition der geistlichen Führung, war es ja immer so, dass mit der Beichte auch geistliche Bekleidung verbunden war. Ja. Das war in der neueren Zeit nicht mehr so. Das war einfach nur oft das Beichten und das Sündenloswerden. Ja. Aber die Bekleidung hat gefehlt. Das heißt, man hat nicht sein eigenes Leben mit eingebracht und der Beichtvater oder geistliche Begleiter hat darauf reagiert. Also die Frage ist, das ganze Thema der geistlichen Begleitung, die heute ja sehr wichtig ist. Ja. Und das wäre eigentlich im Rahmen der Beichte auch wichtig, dass man nicht nur Sünden beichtet, sondern sagt, warum bin ich denn so und was kann mir denn helfen? Und das kann man nicht mit 2, 3 Sätzen sagen, ja, sondern da braucht es eben geistliche Gespräche. Ich sitze viele Stunden im Sprechzimmer, wo Menschen kommen mit solchen Themen, wo es dann nicht ums Beichten geht, sondern zunächst mal darum, wie kann ich denn mein Problem überhaupt verstehen? Woher kommt das und was hilft mir jetzt mal menschlich, aber auch vom Glauben her, um darüber hinwegzukommen? Ja. Also der Umgang mit den Problemen auch. Und ich glaube, das ist in der letzten Zeit in den Beichten oft vernachlässigt worden, dass man dann zwar gebeichtet hat, aber hinterher genauso hilflos war, mit dem Problem umzugehen wie vorher. Mhm. Ja. Also Lebenshilfe, Sie haben das Thema Lebenshilfe, ja. Also wie wird die Beichte auch eine Lebenshilfe? Und da braucht es noch andere Formen. Bei uns kommen sehr viele Leute, die sagen, ich hätte gerne ein Beichtgespräch. Ja. Die beichten auch, aber sie möchten noch ein Gespräch, das dauert eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder auch länger, wo wirklich das Thema und ihr Leben zur Sprache kommt. Und die gehen oft dann sehr glücklich weg und sagen, das hilft mir jetzt. Oder sie kommen immer wieder und da entsteht eine innere Bewegung, eine innere Reifung, dass sie über solche Dinge hinwegkommen. Mhm. Also Beichte allein als Thema Sündenvergebung ist mir auch zu wenig, ja.
Das geht nur in der Begleitung eigentlich, in der fortlaufenden. Ja,
sinnvoll ist es, wenn er wirklich dann dranbleibt und dann an dem Thema dranbleibt und schaut, wie kann ich noch besser damit umgehen.
Und für sich selber dann auch so Punkte vielleicht notiert, die man sich dann vornimmt, oder dass man nicht nur auf die Sünde wegkriegen fixiert ist, auf das Negative, sondern auch nach den
Hilfsmitteln fragt.
Gut, ja, danke schön. Ja. Das denke ich, war jetzt hier einfach noch ganz wichtig. Jetzt habe ich
aber die Frage, die Leute haben meistens. Wie gehe ich mit dem Problem besser um? Nicht nur, wie kriege ich die Sünde los, sondern wie kann ich mit dem Problem besser umgehen? Das ist das Thema.
Ja, und da ist es eben nicht automatisch so, dass Beichte alles einfach nur weglöscht.
Löscht das Problem nicht weg.
Nee, weil wir sind als Menschen, dennoch stehen wir da in unserer Verfasstheit und sind
ich
auch
muss
gefragt.
Muss die Ursache für die Sünde auch suchen. Warum bin ich denn so? Warum mache ich denn das? Das muss mir klar werden. Ja.
Oder was motiviert mich da?
Und was sind die Heilmittel? Ja.
Gut, jetzt haben wir noch 3 Hörer, die ich vielleicht hier versuche, zumindest noch in der uns verbleibenden Zeit auf Sendung zu nehmen. Das ist zuerst die Frau Fuhrer aus Bonndorf.
Ja.
Ich grüße Sie und bitte Sie, sich vielleicht etwas kurz zu fassen auch.
Ja, grüß Gott, guten Morgen. Ich habe die Sendung leider gar nicht gehört. Groß, ich habe vorhin eingeschaltet. Ich möchte nur kurz eine Anmerkung machen auf die eine Dame, die gefragt hat, wie sie argumentieren kann für die Beichte bei ihrer esoterischen Freundin. Weil ich kenne dieses Problem und meine Idee war, ich finde es immer ganz wichtig, wie Jesus am See damals, wo die Apostel hier eingesetzt hat, nachher dann zu Petrus sagt, und wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Also das war einfach nochmal so als Hinweis, dass dieses biblische Argument, das Einsetzen der Sakramente und dass das eben, also ich kann keinem Sünde vergeben, das kann eben nur der Priester in Nachfolge Christi, dass das einfach ein ganz großer Unterschied ist. Das wollte ich ihr nur noch als Argumentationshilfe.
Nee, das ist richtig.
Anrege.
Das ist richtig. Es hilft dann nur oft nicht als Argument für Andersgläubige. Ja, aber für mich selber ist das entscheidende Argument. Da haben Sie recht. Ja.
Ja.
Schön, ich kann nicht erwarten, dass andere das auch so sehen dann. Ja, das ist das Problem.
Ja klar, aber man kann, wenn man steht dann so da und was sage ich denn jetzt? Und es ist halt dann einfach, kann man sagen,
und okay, das Argument.
Jesus hat es gesagt.
Da haben Sie recht, ja.
Gut, danke schön.
Und sonst danke ich auch. Ich kann einfach auch nur sagen, ohne Radio Horeb würde ich geistig verhungern.
Ja, vielen Dank, dass Sie das auch so nutzen können. Auf Wiederhören nach Bonndorf. Ja, in die Pfalz. Da geht's und zwar zu Frau Hille. Ich grüße Sie. Sind Sie noch da? Hallo? Nein, offensichtlich ist die Frau Hille gerade nicht da. Sie hat aufgelegt. Weiter nach Würzburg. Dort wartet der Herr Lieb in der Leitung. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Sibelius. Hier ist der Michael Lieb. Ich kenne Sie ja so gut. Ich habe mich so gefreut, Sie im Radio Horeb zu hören.
Ja, jawohl.
Und da kommen so viele Jugenderinnerungen auf. Ich weiß noch, wie Sie als Pater, als junger Pater im Blindeninstitut waren damals. Da haben wir Kommunionfeier gehabt. Damals haben wir die Krankenkommunion einem alten einen alten Menschen mit einem gebracht und alles. Mir sind die Erinnerungen so da.
Mir auch noch.
Kommen die Erinnerungen immer mehr auch von was alles schon war. Und ich muss immer wieder sagen, wichtig ist es, dass man auch Vorbilder hat. Vorbild haben, hat ein Freund mal gesagt, Vorbilder haben, Vorbild werden und Vorbild sein.
Ja. Ja.
Und das waren sie für mich auch.
Ja.
Und sind für mich auch.
Ja, schön, freut mich,
Das wollte ich nur kurz sagen.
Gut. Bis zum nächsten Mal, wenn wir es wieder sehen,
auch
gell?
Auch nochmal, Radio Horeb ist einmalig. Ich muss auch sagen, ohne Radio Horeb würde ich auch meinen Glauben, könnte man nicht leben, das stimmt. Ich kann nur bestätigen, was die anderen Leute auch sagen.
Ja, danke schön.
Ja, vielen Dank.
Wiederhören.
Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören. Ja, dann können wir vielleicht doch noch einmal oder abschließend nochmal irgendwie auch darauf zu sprechen kommen. Ja, das Verzeihen, immer sich selber verzeihen können, das stand ja auch hier groß im Mittelpunkt. Und Sie schlagen ja auch so einen Solo-Weg zu Frieden und Versöhnung ein. Also gerade dort, wo viele Menschen sagen, ja, ich möchte ja gern, aber mein Gegenüber will nicht oder mein Gegenüber, es geht vielleicht gar nicht mehr, vielleicht kann ich keinen Kontakt mehr herstellen. Ja, wie ist es dennoch möglich, dieses Versagen, was die Seele belastet, in einem sogenannten Solo-Weg da auch zur Verzeihung zu kommen?
Ja, ich muss mir zunächst mal klar machen, wenn ich etwas nachtrage, man spricht ja von nachtragen, ich trage etwas nach, dass das nur mich schädigt. Ja? Also wenn ich jetzt jemand was nachtrage, der mir irgendwann mal was Böses getan hat, dann tut es dem anderen nicht weh, wenn ich mal so sagen will. Ja. Aber ich trage es ihm nach. Oft weiß der andere das gar nicht. Ja. Oder es ist ihm auch egal. Oder wir tragen es Menschen nach, die schon gestorben sind. Sagen wir, wenn jemand Eltern was nachträgt, dass sie lieblos waren zum Beispiel. Und da ist nur die Frage, wie will ich diese Last loswerden? Es liegt ja an mir, ob ich diese Last loswerde, ob ich da verzeihe. Und ein wichtiger Punkt, wir haben so verschiedene Punkte dann, die wir den Leuten dann zum Nachdenken geben. Aber ein Punkt ist, warum hat der andere Mensch mir so etwas angetan? Warum war mein Vater so, ja, so grob oder so lieblos? Ja? Weiß ich, warum das so war? Und dann sagen die Leute meistens, der hat ja auch eine schlechte Kindheit gehabt. Ja? Der ist auch von seinem Vater geschlagen worden oder der war im Krieg und oder irgend so etwas. Ja? Mir sagte mal ein Mann, der etwas nachgedacht hatte über seinen Vater, dem er immer noch grollte, er war selbst inzwischen schon 60 Jahre alt, sagte, inzwischen habe ich immer mehr Mitleid mit meinem Vater. Früher war es Wut gewesen und jetzt wird mir klar, was mein Vater für ein armer Mensch gewesen ist. Ja. Der muss ein ganz unglücklicher Mensch gewesen sein. Darum hat er mich auch so lieblos behandelt. Und plötzlich kommt Mitleid mit dem Vater, der schon längst gestorben ist. Und der Mann konnte auf einmal beten für seinen Vater und sagte, das ist für mich eine riesige Befreiung, dass ich für meinen toten Vater beten kann, auch um Verzeihung bitte für das, was er mir angetan hat. Und auf einmal kann ich wieder atmen. Ich brauche es ihm nicht mehr vorwerfen. Das ist eine riesige Befreiung. Und so ist, also beten ist so eine Möglichkeit. Und verzeihen heißt ja nicht, der hat recht gehabt, ja. Ich sage, damit wird der andere ja nicht freigesprochen, sondern ich verstehe das nur und sage, von mir aus karte ich nicht nach. Ich will das verzeihen, ich vergebe das und ich will das abgeben. Ja. Und natürlich hat der andere was Böses getan, ja. Aber das ist ja nicht das Thema, sondern ich muss meine Last frei werden, meinen Groll, der mich ja oft so belastet.
Ja, danke schön. Vielleicht abschließend
noch. Da könnte man noch kurze, mehr, also es wäre ein längeres Thema.
Das ist natürlich.
Auf die Kürze geht das jetzt ganz schlecht, weil das auch längere Prozesse sind, die jemand braucht, um sich innerlich versöhnen zu können, weil es ja oft über Jahre hin innerlich gebissen hat, ja, und man darunter gelitten hat. Das ist ein längerer Prozess und da müsste man auch länger drüber sprechen.
Das war nur mal so ein Hinweis. Eben, ein kleiner Impuls, der doch schon manches anstoßen kann. Und vielleicht zum Abschluss einfach noch die Frage, auch ganz kurz, was Ihnen persönlich, wie gelingt es Ihnen, oder vielleicht, wenn Sie das noch in einem Punkt zusammenfassen können, mit immerhin 77 Jahren, so auch mit einer gewissen heiteren Gelassenheit in die Zukunft zu blicken?
Ja, ich habe einfach in meinem Leben erfahren, wie nah Gott mir ist und wie sehr er für mich der Mittelpunkt ist, von dem ich lebe. Und ich weiß, dass mir das nicht verloren gehen kann. Das kann mal dunkel werden zwischendurch, das gibt es immer wieder. Aber dass dieser Gott da ist und mit mir geht und dass ich immer mehr auf ihn hinwachsen oder in ihn hineinwachsen kann und hoffe, dass ich auch im Sterben einmal so loslassen kann, so in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das ist für mich so eine positive Vision, dass das, was mir manchmal schwerfällt, dagegen gering wird und ich sage, ja, das gehört auch dazu, jetzt geht mir jetzt mal schlecht oder jetzt bin ich mal zwischendurch krank, jetzt tut was weh. Aber es ist diese Gegenwart Gottes und seine Lebendigkeit und seine Liebe ist mir so zentral und tragend, dass ich keine Angst vor der Zukunft habe. Eher froh und ja, gelassen sein kann.
Ja,
und ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand ins Alter gehen kann, auch mit vielen Dingen, die er loslassen muss, wenn er nicht diesen inneren Reichtum hat. Darum kann ich verstehen, dass viele Leute alles festhalten wollen. Ja? Aber wer diesen Reichtum hat, wie diese Frau vorhin im Altersheim, ja, die sagt, ich bin aber trotzdem glücklich mit 88, die hat auch diesen inneren Schatz gefunden. Und dann ist das wichtiger als all das, was ihr sonst noch wehtun kann.
So geht das auch. Schön, dass Sie auch diese Stunde Zeugnis davon geben konnten, dass es eben etwas gibt, das uns über das Alter hinaus viel weiter wachsen lässt und in die Zukunft blicken lässt, dieses Gottvertrauen, das, was uns auch danach eigentlich erwartet und was alles andere überdecken kann, weil es so großartig auch ist. Und
was schon hereinwirkt,
Was schon hereinwirkt auch in unser Leben heute. Vielen Dank, Pater Fidelis von der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach, dass Sie zu uns gekommen sind und ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren Weg, für Ihre Exerzitienkurse Gottes reichen Segen.
Vielen Dank, Frau Engers.
Auf Wiederhören.
Und allen Hörern auch alles Gute.
Dankeschön.
Wiedersehen.
Ja, und wer weiter noch hören möchte, nachlesen möchte, das können Sie zum einen in dem Buch tun, Älter werden, weiterwachsen von Pater Fidelis Ruppert im Vier-Türme-Verlag erschienen. Sie können sich auch diese Sendung heute in der Nachtwiederholung um 23 Uhr noch einmal anhören. Sie können auch gerne auf unserer Homepage unter www.horeb.org im Podcast-Angebot wird die Sendung dann auch bald nochmal zu finden sein und dann können Sie sich die noch einmal herunterladen und anhören. Und ich wünsche Ihnen jedenfalls für den weiteren Weg erst einmal heute Gottes Segen und dass Sie nicht in der Vergangenheit hängen bleiben, sondern dass Sie voller Zuversicht auch in die weiteren Schritte nach vorne blicken können. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Anrufen. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.